Der Sommer ist vorbei, liebe Leute. Das merkt man nicht nur beim Blick auf den Kalender, sondern auch, wenn man mal ein bisschen nach draußen schaut, zumindest in diesen Tagen, sieht alles schon ziemlich herbstlich aus. Und für uns ist das eine tolle Gelegenheit, mal diesen Sommer Revue passieren zu lassen und uns Gedanken über die wirklich großen Themen der zurückliegenden Monate zu machen. Beispielsweise über das hier. Oder auch gerne das da.
Der große Manitou sprach für Old Shatterhand. Und was sagt Winnetou? Ihr seid frei und eure Freunde auch.
Tja, und wenn Sie sich jetzt denken, sind die verrückt geworden bei Satzzeichen, gab es in diesem Sommer wirklich nichts Besseres zu besprechen als eine, naja, sagen wir etwas zweifelhafte Hauptdarstellerin eines Ballermann-Songs und einen Apachenhäuptling? Nö, anscheinend nicht. Zumindest, Sie erinnern sich, waren das Themen und Debatten, die mal so richtig, richtig weit nach oben gekommen sind. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum, bitteschön, diskutiert man in Deutschland in komplexen Zeiten wie diesen über Leila und über Winnetou? Haben die nichts Besseres zu tun, kann man sich fragen. Und genau diese Frage besprechen wir heute mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Er war schon zweimal hier zu Gast. Heute zum dritten Mal Andreas Bachmann, der Mann für die Information beim Bayerischen Rundfunk, ganz egal ob Fernsehen oder digital oder auf anderen Kanälen, zusammengefasst inzwischen unter dem Label BR24. Tja, mit ihm stellen wir uns ein paar ganz, ganz wichtige Fragen. Und weil es in diesem Sommer so viele hektische, große Debatten gegeben hat, natürlich nicht nur über Winnetou und über Leila, geht diese Folge über 2 Wochen. Die erste hören Sie jetzt und nächste Woche, nächsten Freitag, dann geht's weiter nochmal mit Andreas Bachmann. Herzlich willkommen damit zur neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt's wie immer ganz unkompliziert und ohne lange Debatten überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und natürlich auf der Webseite der Stiftung hsse.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten in Teil 1 mit Andreas Bachmann. Herr Bachmann, bevor wir heute mal die Geschehnisse des nunmehr zurückliegenden Sommers ein bisschen diskutieren, würde ich Sie gerne mit einer kleinen Aufgabe konfrontieren, und zwar mit der folgenden. Wenn Sie oder wären Sie in der Lage, jetzt mal eben spontan, wenn Sie für das Angebot, für das Nachrichtenangebot BR24, ganz egal ob Fernsehen oder eine der anderen Plattformen, eine Nachricht formulieren müssten, die das Tagesgeschehen der Diskussion über ein Kinderbuch namens Winnetou zusammenfasst. Könnten Sie das mal so eben aus dem Stegreif formulieren?
Es wäre wahrscheinlich keine lupenreine Nachricht, muss ich gestehen. Ich würde wahrscheinlich formulieren, wir leben in einer Zeit von Krieg und wirklichen Problemen wie dem Klimawandel und unser Land diskutiert über Winnetou. Das wäre eher so die Herangehensweise, weil es nicht nur Winnetou ja ist, sondern auch zum Beispiel eine tanzende finnische Ministerpräsidentin, über die plötzlich das ganze Internet diskutiert in diesen Zeiten. Also ganz viele gesellschaftliche Themen, die jetzt so hochploppen und alles andere scheinbar überdecken. Und insofern wäre eine Nachricht und eine kurze Nachricht gar nicht die richtige Form, glaube ich, dafür, sondern es ist eher was, worüber wir uns unterhalten können.
Ich habe deswegen diese Frage gestellt, weil mir das irgendwann im Sommer tatsächlich mal durch den Kopf geht. Ich habe auch eine Vergangenheit als Journalist im eher nachrichtengetriebenen Business. Und dann habe ich mir gedacht, wie würdest du eine Nachricht über die Diskussion über eine Puffmutter und über eine tanzende finnische Ministerpräsidentin und über ein Kinderbuch formulieren? Und dann fiel mir ein, ich könnte es gar nicht formulieren, weil es keinen Nachrichtenwert hat, kein Nachrichtengehalt. Was mich aber dann wieder zu der Frage bringt, Herr Bachmann, warum diskutieren wir Themen, deren Nachrichtengehalt sich nicht feststellen lässt, mit einer solchen Inbrunst und Leidenschaft und auch dazu in Zeiten, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, wo wir vermutlich deutlich anstrengendere Themen zu diskutieren hätten?
Ich glaube natürlich, dass sich der Nachrichtenbegriff und der sozusagen die Kriterien, was ist eine Nachricht, natürlich auch ein Stück weit verändert haben und wir natürlich einen Punkt bei diesen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, natürlich schon haben, der gewichtig ist, nämlich das ist der Gesprächswert. Und das ist ja auch ein Teil eines Nachrichtenwerts, der Gesprächswert. Das heißt, über was unterhalten sich denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Nutzer abends am Gartenzaun? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich lieber über die Frage, Mensch, hast du das mit Winnetou gehört, unterhält, als über die Frage, jetzt ist in der Ukraine wieder eine Stadt bombardiert worden. Wir erleben ja auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in meinem privaten Umfeld, aber selbst auch im beruflichen Umfeld ein Stück weit so ein Effekt, dass wir eine Art News Avoidance haben, also ein Nachrichtenüberdruss und man will lieber mit den ganzen schlechten Nachrichten gar nichts zu tun haben. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum man sich dann auf solche, in Anführungszeichen, Nebenkriegsschauplätze begibt und dann eben über Winnetou oder die finnische Ministerpräsidentin sich unterhält. Aber insofern, es hat nicht den ganz harten nachrichtlichen Wert, da bin ich bei Ihnen, aber es hat einen hohen Gesprächswert, das glaube ich schon.
Gut, wobei das ja wahrscheinlich schon immer so war, dass man über Dinge, zu denen man mal auch schnell eine Meinung haben kann, viel lieber spricht im privaten Kreis als Dinge, die deutlich komplexer sind, wie beispielsweise Energiekrisen oder Kriege in der Ukraine. Trotz alledem, was mir auffiel, und deswegen dachte ich mir, es wäre ein gutes Thema für uns beide heute mal zu sprechen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass auch klassische Medien mitgehen bei diesen Themen. Jetzt ist es ja schon immer so gewesen, dass es die einfacheren Themen gibt, über die man ebenso abends am Gartenzaun spricht. Die waren aber nie Gegenstand von Journalismus. Ich habe aber im Sommer querbeet, ob das jetzt bei den Kollegen der Süddeutschen, der Spiegel oder teilweise auch bei den Öffentlich-Rechtlichen war, tatsächlich journalistische Stücke gefunden, die sich mit diesen Sachen beschäftigt haben. Und da war dann für mich zumindest die Grundsatzfrage da, ist das einfach eine Verflachung von Inhalten oder muss Journalismus auch solche Diskussionen abbilden?
Also ich glaube, wenn wir auch gerade die sozialen Medien mit einbeziehen in unseren, ich sage es mal, in unsere Recherchen über Themen, was sind Themen, die die Menschen bewegen? Und wir haben ja beim BR zum Beispiel das Social Listening, wo wir Tools haben, mit denen wir eben gucken und versuchen, Diskussionen, Strömungen im Netz frühzeitig auch zu erkennen. Also wir versuchen ja schon auch das mit in unsere Themenfindung mit einzubeziehen. Und dann glaube ich schon, dass eben auch solche Themen, die natürlich vor allem auch in den sozialen Netzwerken diskutiert werden, auch bei uns natürlich stärker aufschlagen, als sie es früher getan haben. Das kann man kritisch sehen. Ich oute mich jetzt natürlich sofort. Auch BR24 im linearen Fernsehen hat einen Beitrag zu Ravensburger und Winnetou gemacht. Und wir haben sogar ein Studiogespräch mit einem Experten dazu gemacht, der aber auch sich sehr klar positioniert hat, gesagt hat, er findet das einen totalen Quatsch, diese Bücher zu verbieten oder vom Markt zu nehmen. Verboten wurden sie nicht, vom Markt zu nehmen.
Sie
Sie wurden
wurde
nicht
nicht
verboten, da
verboten,
muss man
genau.
aufpassen. Da wird ja auch viel vermischt. Würde ich gerne auch nochmal danach noch einen Satz dazu bringen über die Diskussion, die danach kam und wo ja plötzlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Feuer standen. Also ich glaube schon, dass sich da was auch verändert hat im Vergleich zu früher, was eben einen Nachrichtenwert und einen Gesprächswert dadurch hat oder wegen eines Gesprächswert in die Nachrichten kommt, dass wir da unseren Fokus vielleicht schon ein Stück weit justiert haben. Eine Verflachung würde ich es deshalb noch nicht nennen. Wir müssen einsehen, natürlich sind das nicht die Themen, wir haben es ja am Anfang gesagt, geht mir genauso wie Ihnen, wo ich sage, Mensch, boah, eigentlich haben wir doch andere Probleme. Aber wir müssen natürlich schon auch eben anerkennen, dass sich gesellschaftliche Diskussionen verändern, dass wir haben eine, und das ist schon Ausdruck, finde ich, von dieser Winnetou-Debatte, wir haben da eine gespaltene Gesellschaft an der Stelle. Wir haben auch beim Thema Gendern etc., das sind ja alles so Themen, ja, wo sich das letztlich immer widerspiegelt. Und das ist schon auch für unsere Gesellschaft, glaube ich, eine schwierige Diskussion und es droht unsere Gesellschaft auch immer weiter auseinander zu treiben. Und das ist das, was mich zum Beispiel bei dem Thema Gendern so aufregt, dass wir da nicht in der Lage sind, dass man zusammenfindet, sondern dass sich durch diese ganze Debatte und die Brutalität der Debatte das immer weiter auseinander geht. Und da müssen wir natürlich auch als klassische, traditionelle Medien, wie auch immer man uns da titulieren will, müssen wir irgendwie auch drauf reagieren. Und insofern hat sich da sicherlich ein Stück weit was verschoben. Man kann es Verflachung nennen. Ich würde sagen, es ist einfach eine andere Art vielleicht inzwischen von Nachrichtenbegriff.
Jetzt sind sich ja inzwischen nahezu alle, die in irgendeiner Weise ein bisschen was davon verstehen, vom Thema IT und Algorithmen, einig, einen beträchtlichen Anteil an diesen Polarisierungen haben soziale Netzwerke und das wiederum, weil Algorithmen natürlich polarisierende Positionen fördern. Also überspitzt gesagt, die Algorithmen spielen dir in deine Newsstreams Dinge ein, über die du dich entweder wahlweise furchtbar aufregst oder in denen du dich bestätigt fühlst. Also sie fördern ein schwarz-weißes Weltbild. Müsste man dann aber, wenn man das ja sehr deutlich weiß, das ist, glaube ich, ja unbestritten, müsste man dann nicht als Fernsehsender oder überhaupt als journalistisch getriebenes Medium sagen, wir dürfen das, was man mal vor Jahren als wohlmeinende Idee gemacht hat, nämlich Social Listening, nicht mehr tun. Also mir fällt gerade ein, dass zum Beispiel Robert Habeck ja schon vor, glaube ich, 2 Jahren und inzwischen sogar Kevin Kühnert gesagt haben, ich habe mich von Twitter verabschiedet, weil es unter anderem mir ein falsches Weltbild vermittelt. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich denke mir das oft, wenn ich mich in meinen sozialen Netzwerken umgucke, das dann wieder mit der Realität abgleiche, das eine mit dem anderen nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, müsste man nicht den Umkehrschluss gehen und sagen, pass auf, lasst uns unser Programm nicht von sozialen Netzwerken bestimmen, lasst uns eher einen journalistischen Gegenpol dazu bringen, um auch klarzumachen, die Welt ist gar nicht so schwarz-weiß, wie Facebook und Twitter uns das möglicherweise glauben lassen.
Zunächst muss man klarstellen, wir lassen unser Programm nicht davon bestimmen. Das ist das eine, denn wir haben an der Stelle einfach die klassische Funktion des Journalisten, nämlich wir müssen die Dinge einordnen. Wir müssen sie aber wahrnehmen. Das heißt, ausblenden nutzt ja auch nichts. Dann würden wir ja auch an der Realität der Menschen vorbei uns bewegen. Das heißt, wir müssen natürlich diese Dinge wahrnehmen und dann sie aber für uns einordnen. Und dann eben auch, ich sage es mal, es war ja eine Weile verpönt, zu sagen, Journalisten haben eine Gatekeeper-Funktion. Das war ja quasi ein No-Go. Aber ein Stück weit würde ich jetzt diesen Begriff in diesem Zusammenhang wieder mit reinbringen wollen in die Diskussion. Es ist dann schon unsere Aufgabe, abzuwägen und zu schauen, ist das wirklich ein Thema oder wird hier nur von interessierten Gruppen ein Thema gepusht? Wir müssen natürlich das Thema Algorithmus immer im Kopf haben und das haben unsere Expertinnen und Experten ja auf jeden Fall auch, sodass wir auch zu Entscheidungen kommen. Uns fällt was auf im Social Listening, aber wir entscheiden, nein, das machen wir nicht. Also diese Entscheidung sieht man natürlich nicht nach draußen. Ne? Also insofern ist es eine unsere klassische journalistische Aufgabe, die wir auch an dieser Stelle, die müssen wir bei Nachrichtenagenturen machen, da müssen wir uns entscheiden. Aber so müssen wir es genauso in dem Bereich des Social Listenings machen. Und das tun wir täglich. Aber es ist dadurch natürlich komplexer, schwieriger und auch durchaus konflikthafter geworden, die Entscheidungsfindung, gar keine Frage.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass manche Diskussionen durch diese Polarisierung von Algorithmen einfach nicht mehr einzufangen sind. Also bleiben wir noch mal kurz bei der Winnetou-Geschichte und dann wurde das ja auch, kann man ja so offen sagen, von den Kollegen der Bild massiv befeuert. Ich fand es eine extrem unjournalistische Geschichte, die ja die Schlagzeile hatte, die ARD zeigt Winnetou nicht mehr. Und irgendwo im 5. Satz stand dann, weil sie die Verträge ausgelaufen sind. Und das war schon 2020, aber der Eindruck, den die Bild also nach außen vermittelte, war, die ARD zeigt jetzt Winnetou nicht mehr, weil die auch sagen, jawohl, das kann man den Leuten nicht mehr zumuten. Trotz alledem war diese Diskussion nach meinem Dafürhalten hinterher nicht mehr einzufangen. Also selbst Leute, von denen ich bisher dachte und eigentlich immer noch denke, dass es intelligente und durchaus differenziert denkende Menschen sind, haben auf einmal gepostet, ich lasse mir von der ARD meinen Winnetou nicht verbieten. Und dann habe ich so drunter geschrieben, die ARD will euch Winnetou nicht verbieten. Was ist das für ein Quatsch? Trotz alledem habe ich gemerkt, diese Diskussion ist in sozialen Netzwerken nicht mehr einzufangen. Also man konnte sachlich dagegen argumentieren und es gibt ja sogar das interessante Phänomen, da gibt es ein spannendes Buch einer Münchner Wissenschaftlerin darüber, die hatte mal Leute befragt, warum sie Dinge in sozialen Netzwerken geglaubt haben, obwohl es ein Fake war. Und dann gab es ganz oft die Antwort, aber es hätte ja wahr sein können. Und daran dachte ich bei dieser Winnetou-Diskussion, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber die ARD hätte uns das ja vielleicht verbieten können. Nur dann sind wir im postfaktischen Zeitalter angelangt, oder?
Absolut, aber man hätte es uns zugetraut sozusagen.
Ja, eben, ja, ja. Genau.
Also da ist absolut, dem kann ich tatsächlich was abgewinnen. Und mir ging es exakt wie Ihnen, dass ich bei dieser ganzen Winnetou-Debatte, ich bin da sehr eindeutig positioniert. Mich hat das ehrlich gesagt privat auch geärgert, dass dieser Verlag diese Bücher vom Markt genommen hat. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Bei mir hier im Wohnzimmer steht die komplette Winnetou-Reihe. Ich habe große Sympathien für diese Bücher und habe mich da wahnsinnig geärgert. Aber dann hat es mich umso mehr eben danach geärgert, wie das Ganze instrumentalisiert wurde gegen, in dem Fall die ARD. Und Sie haben es ja schon richtig aufgedröselt. Das war einfach eine instrumentalisierte falsche Kampagne. Und es ist wirklich schwierig, sich dagegen zu wehren. Meines Erachtens hätte die ARD auch offensiver sein können. Das gilt übrigens für viele Debatten, die wir im Moment gerade über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen, wo ich der Meinung bin, könnte man auch offensiver, selbstbewusster auch auftreten, dass Führungskräfte Dienstwagen haben, empfinde ich nicht als Skandal. Also da kann man auch offensiver sein, auch in dieser Frage beim Winnetou damals so. Aber es war in der Tat so, dass da eine Welle war und mich hat wirklich das auch geärgert, dass dann auch von Politikerinnen und Politikern das dann so instrumentalisiert wurde. Aber es zeigt natürlich ein Stück weit die Problematik der sozialen Netzwerke an der Stelle. Es ist dann wirklich schwierig, sowas einzufangen und es ist uns in dem gewissen Grade auch nicht gelungen, aber ja, was soll ich dazu sagen, es war wirklich ärgerlich, ich habe mich richtig geärgert.
Tja, und das war es dann auch schon mit der ersten Satzzeichenfolge mit Andreas Bachmann. Und so geht es in der kommenden Woche weiter. Ich glaube, das Ding ist ja auch, wir leben ja in so einer Gesellschaft der Empfindlich- und Überempfindlichkeiten.
Ja, weil ich sage Ihnen auch ganz an der Stelle ganz eindeutig, das ist für mich inzwischen völlig klar und völlig Usus und da achte ich auch bewusst drauf.
Also, wieder einschalten. Ich freue mich drauf. Nächste Woche geht's weiter.